Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, ich werde versuchen, den Vortragsteil eher kurz zu halten, weil tatsächlich, wie ich finde, auch die Diskussionsphase eigentlich das viel Spannendere ist und auch die Frage, wie lässt sich das, was ich dort erforscht habe, übertragen und welche Relevanz hat das eigentlich sowohl für die politische Bildungsarbeit insgesamt, aber auch insbesondere Bildungsarbeit mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden. Das ist eigentlich ein zentraler Punkt, auch in meiner Arbeit zuvor gewesen. Das heißt, wie können wir solche Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft transferieren in die Praxis, das ist tatsächlich etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und in der Arbeit selbst, die wir gleich verlinken können, ist es auch so, dass das tatsächlich am Ende ich anders als manche Kollegen in der Politikwissenschaft meine Vorschläge und Empfehlungen eher in diesen Bereich gelegt habe, in den Bereich der politischen Bildungsarbeit. Also ich habe nicht das gemacht, was viele Kollegen von mir machen, nämlich am Ende quasi einen Masterplan zu entwickeln, wie man bestimmte Konflikte lösen kann, sondern ich habe eher Vorschläge erarbeitet, Schritte vorgeschlagen, wie man mit diesem Konflikt umgehen kann, nicht nur in Bezug auf die Türkei, auf die Struktur dort, sondern auch, wie lässt sich in der vielfältigen, pluralen Gesellschaft in Deutschland auf diese Konflikte eingehen, die dort natürlich auch hier in Deutschland eine Rolle spielen und nicht nur, weil 3 Millionen Menschen irgendeinen Türkei-Bezug haben, sei es, dass sie selbst aus der Türkei stammen oder ihre Eltern, ihre Großeltern. Das heißt, es gibt einfach nicht nur eine große Masse von Menschen, die das in Türkei Bezug haben, sondern auch diese Konflikte spielen über verschiedene Ebenen doch auch in der Gesellschaft hier eine Rolle. Insofern sprechen wir auch nicht über etwas, was ganz fern oder geschichtlich ganz weit zurückliegt, sondern tatsächlich auch eine Relevanz hat für heute. Das ist, glaube ich, der Punkt, weswegen auch die Veranstaltung hier in diesem Rahmen durchaus sinnvoll ist. Und es ist also jetzt nicht etwas Fremdes, sondern es ist Teil dieser Arbeit oder sollte es Teil dieser Arbeit sein. Genau, dafür bin ich auch sehr froh, dass wir darüber sprechen können. Die Dissertation hat zwar die Überschrift Die kurdische Frage in der Türkei, aber wenn man sich das genau anschaut, was ich dort erarbeite, dann ist eigentlich das, was da drunter formuliert ist, eigentlich viel wichtiger. Und das ist nämlich das, worüber wir auch heute sprechen werden, hauptsächlich nämlich über die gewaltsame Durchsetzung von Nationalstaatlichkeit und da auch der türkischen Nationalstaatlichkeit. Also wie setzen Nationalstaaten ihre politischen Projekte um? Welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft und welche Bevölkerungsgruppen sind wie betroffen? Das ist eigentlich der Punkt. Also es ist keine Arbeit über die kurdische Gesellschaft, über die kurdische Sprache und so weiter, sondern es fokussiert eigentlich diesen Aspekt, wie Nationalstaaten gegenüber ihren Bevölkerung bestimmte Politiken umsetzen, durchsetzen. Und das eben am Fallbeispiel der Türkei. Aber Erkenntnisse sind durchaus zu übertragen, auch auf andere Kontexte. Das ist ebenfalls ein weiterer Punkt, was am Ende der Arbeit nochmal aufgegriffen wird. Also welche Relevanz hat das auch in anderen Kontexten? So. Das sind so ein paar vielleicht irgendwie Sätze vorab. Das Zweite ist, dass man, wenn man diese Arbeit sich anschaut, sich auch klar machen sollte, es ist leider am Anfang ein bisschen langatmig geworden, weil bestimmte historische Prozesse, ich sie beschreiben muss, weil sie leider nach wie vor nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch nicht in der Erinnerungskultur nicht sichtbar sind. Das heißt, es sind ganz viele Elemente, die man in anderen Beispielen bei anderen Fällen nicht beschreiben müsste, weil sie ohnehin halbwegs bekannt sind oder zumindest zugänglich sind. In meinem Fall ist das nicht der Fall. Das heißt, es ist am Anfang der Arbeit gewisse historische Einführung nötig. Und dann kommt es eigentlich erst zu dem empirischen Kern dessen, was ich eigentlich erforschen will. Genau, das ist so eine gewisse Schwierigkeit bei dieser Thematik. Darüber werden wir auch sprechen, inwieweit diese fehlende Forschung zuvor einfach auch bestimmte Prozesse in der politischen Bildungsarbeit, aber auch in der Öffentlichkeit, also im Diskutieren über diese Themen einfach das Ganze schwierig macht. Genau, das sind so ein paar Sätze vorab. Die kurdische Frage, die hier im Titel erwähnt ist, ist tatsächlich auch eine Frage, die sich nicht die Kurden stellen, also die Kurden stellen sich jetzt nicht in Frage oder sie stellen auch nicht ihre Existenz in Frage, sondern vielmehr ist es so, dass das eine Frage ist, die der türkische Nationalstaat gestellt hat, in dem Sinne, dass man verschiedene Bevölkerungsgruppen als Probleme, als Hindernisse auf dem Weg zu einem ethnisch homogenen Nationalstaat gesehen hat. Also in der Türkei zum Beispiel ist auch manchmal die Rede von nicht von der Kurdenfrage, sondern von dem Kurdenproblem. Und ich glaube, das macht auch deutlich, dass aus der Sichtweise, aus der diese diese Frage überhaupt aufgeworfen wird. Nämlich die Frage wird aufgeworfen vom Staat in Bezug auf ein bestimmtes politisches Ziel, nämlich einen Nationalstaat zu schaffen, in der eine Bevölkerungsgruppe dominierend sein soll, in diesem Fall die türkische. Und deswegen ließe sich auch eine ganze Reihe von anderen Büchern schreiben, andere Forschungsarbeiten schreiben, die ähnliche Thematiken besprechen, die dieser türkische Staat sich aufgestellt hat. Also man könnte auch zum Beispiel auch eine Arbeit schreiben über die armenische Frage in der Türkei, weil zuvor die armenische Bevölkerungsgruppe als ein Problem, als ein Hindernis gesehen wurde auf dem Weg zu einer ethnisch homogenen Türkei. Und weitere Bücher über die tscherkessische Bevölkerungsgruppe, das heißt, wie hat sich der türkische Staat gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe verhalten? Und so ist es dann, dass wir im Verlauf dieses Prozesses, in der türkische Nationalstaat verschiedene Bevölkerungsgruppen ins Visier genommen hat, dann schlussendlich dann die kurdische Bevölkerungsgruppe als das Haupthindernis, als das Hauptproblem aus Sicht des türkischen Nationalstaats sichtbar wird. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die sich daraus ergibt, dass eine nationalistische Programmatik aufgestellt wird und diese Programmatik vom Staat Schritt für Schritt vollzogen wird, in der eben ein Ziel vorab definiert ist, nämlich das Ziel eines ethnisch homogenen Nationalstaats. Und diese Zielsetzung impliziert und hat die Konsequenz, dass ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen ja, ins Visier von staatlichen Maßnahmen werden. Über diese verschiedenen Maßnahmen ließe sich ganz viel sagen und je nach Bevölkerungsgruppe ist es auch so, dass die Maßnahmen unterschiedlich fallen, dass wir da auch verschiedene Dinge beschreiben können. Aber basierend alles geht darauf zurück, auf diese Zielsetzung des türkischen Nationalstaats, in der eben nur eine Bevölkerungsgruppe existieren darf, nämlich die türkische. Das heißt, wir können durchaus von einem türkisch-nationalistischen Programm sprechen, der auch schon relativ lange, schon vorher, also vor der Errichtung der heutigen Türkei, schon aufgestellt wurde und dann Schritt für Schritt sich tatsächlich in Staatspolitik, in Regierungspolitik gezeigt hat. Und im Rahmen dieser Staatsverständnis oder dieser Staatsdefinition ist es so, dass die Bevölkerung eigentlich im Prinzip in drei Gruppen aufgeteilt wird. Und gegenüber dieser drei Gruppen werden da verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Die erste Bevölkerungsgruppe, die man definiert hat, ist die türkische Nation, die sowohl ethnisch, aber auch religiös definiert wird. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die türkische Nation als türkisch definiert, sondern auch islamisch, nämlich im Sinne eines sunnitischen Islams. Das ist auch wichtig, auch für später. Die zweite Bevölkerungsgruppe, die man auch recht eindeutig quasi eingrenzt, das sind die verschiedenen nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen, die per se als unerwünscht deklariert wurden. Das heißt, da fallen die verschiedenen christlichen Bevölkerungsgruppen, aber auch die jüdische Bevölkerungsgruppe in der Türkei, die per se als nicht integrationswürdig, nicht assimilierungswürdig gesehen wird. Und gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe werden eine ganze Reihe von Gewaltmaßnahmen durchgesetzt, um diese Bevölkerungsgruppen in der Türkei weitgehend zu zerschlagen. In Bezug auf die armenische Bevölkerungsgruppe ist da natürlich zu nennen der Genozid von 1915, aber auch verschiedene Massaker und Vertreibungen in den folgenden Jahren gegenüber verschiedenen christlichen Bevölkerungsgruppen und dann schlussendlich der massive Druck, der auf die jüdische Bevölkerungsgruppe aufgebaut wird, mit dem Ziel, sie aus der heutigen Türkei zu verdrängen. Und also wenn man sozusagen diese Staatssicht übernimmt, ist das durchaus so, dass diese Politiken insofern erfolgreich sind, in Anführungszeichen, dass diese Bevölkerungsgruppen, die zuvor tatsächlich relevant waren in weiten Teilen der Türkei, also regional durchaus eine gewisse Größe besaßen, heute kaum noch existieren. Das heißt, Bevölkerungsgruppen, weil die armenische, die tatsächlich regional durchaus präsent war, sind heute auch allein in Bezug auf die Zahlen einfach nicht mehr existent. Das heißt, diese Fragen, diese Probleme aus Sicht des Staates sind weitgehend gelöst in der Hinsicht, dass diese Bevölkerungsgruppen nicht mehr, eigentlich kaum noch existieren und ja, keine Präsenz mehr haben. Dann die dritte Bevölkerungsgruppe, also wir haben die türkische Nation, die ethnisch und religiös definiert ist. Wir haben die nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen. Und dann die dritte Kategorie sind muslimische Bevölkerungsgruppen, die aber nicht türkisch sind. Und gegenüber diesen Bevölkerungsgruppen wurde eine Zwangsassimilierung durchgesetzt mit dem Ziel, ihre kollektiven Identitäten zu zerschlagen und sie in die türkische Nation zu assimilieren. Das ist tatsächlich auch recht offensiv umgesetzt worden und in Bezug auf die kleineren muslimischen Bevölkerungsgruppen, wie etwa die tscherkessische, aber auch die pomakische und andere Bevölkerungsgruppen, war es auch insofern erfolgreich, dass diese kollektiven Identitäten in der Türkei heute nicht mehr sichtbar sind. Das heißt, es gibt keine, die, zum Beispiel in Bezug auf die Tscherkessen, so dass die Sprache kaum noch gesprochen wird, dass es keine Organisierung weder sozial, politisch gibt, die sich auf das Tscherkessische beziehen, und diese tscherkessische Identität ist eigentlich kaum noch sichtbar, existiert kaum noch. Und in Bezug auf andere kleinere muslimische Bevölkerungsgruppen ist es ähnlich. Das heißt, diese Bevölkerungsgruppen sind weitgehend in türkischen Nationen zwangsweise assimiliert worden, unter Aufgabe ihrer ursprünglichen Identität, Kultur, Sprache und so weiter. Das ist weitgehend sehr, zwar sehr repressiv, aber dann doch erfolgreich umgesetzt worden vom türkischen Staat. Und schlussendlich, im Rahmen dieser Gruppe bleibt eigentlich nur noch die kurdische Bevölkerungsgruppe, nämlich als eine nicht türkische, aber muslimische Bevölkerungsgruppe, die sich eben nicht so ohne weiteres assimilieren lässt, sondern nach wie vor eine kurdische Identität aufrechterhält und nach wie vor sichtbar ist, sowohl sprachlich, aber auch kulturell, aber auch durch eigene politische Organisierung verschiedenster Art. Und diese kurdische Frage, die sich dann stellt, im Gründungsphase der heutigen Türkei, also der Anfang des 20er Jahre, des letzten Jahrhunderts, das ist die kurdische Frage, die der Staat versucht dann zu lösen in seinem Sinne, nämlich mit dem Ziel, die kurdische Bevölkerung zu assimilieren. Diese Assimilierungspolitik beinhaltet auch, dass man das Kurdische gänzlich leugnet. Also das heißt, der neuen Staat, der 1923 entsteht, ist es so, dass das Kurdische gänzlich geleugnet wird. Also dass man sagt, es gibt keine kurdische Sprache, es gibt keine kurdische Kultur, es gibt keine kurdische Eigenständigkeit. Also das Kurdische generell existiert nicht, sondern in der Türkei existiert nur das Türkische, und das ist das Einzige, was auch existieren darf. Gegenüber dieser Staatspolitik ist es so, dass die meisten kurdischen Eliten, Führungsfiguren und so weiter sich unterordnen, weil diese Politik, aber auch andere Staatsmaßnahmen sehr repressiv durchgesetzt werden. Das heißt, es werden verschiedene Maßnahmen eingesetzt, um diese staatliche Ideologie durchzusetzen und Gegenstimmen zum Verstummen zu bringen. Also nicht nur durch Verbote von Zeitschriften, Zeitungen, Parteien, Vereinen, also allen politischen Vereinigungen außerhalb der Staatspartei JHP, sondern auch durch weitergehende Maßnahmen, wie etwa die Einsetzung von den sogenannten Unabhängigkeitsgerichten. Das sind politische Tribunale, die sich zusammensetzen aus Abgeordneten der Staatspartei JHP, die in diesen Tribunalen sowohl Richter als auch Staatsanwälte bilden. Anwälte für die Angeklagten existieren nicht, also die Angeklagten haben kein Recht auf rechtlichen Beistand. Und diese Verfahren, die dann vor den sogenannten Gerichten gehalten werden, sind auch keine rechtsstaatlichen Verfahren, sondern es gibt keine Beweise, keine Indizien, sondern die bloße Meinung oder die Haltung, die Positionierung von diesen staatlichen Funktionären reicht aus, um Personen zu verurteilen. Und auch mit Hilfe von solchen politischen Instrumenten wird eigentlich jede Form von Dissidenz und Opposition niedergehalten. Das geht auch weit in die auch jenseits der tatsächlichen politischen Opposition. Auch von gesellschaftlicher Dissidenz werden ebenfalls durch diese Gerichte und andere repressive Maßnahmen ausgeschaltet. Also das betrifft auch selbst, wenn zum Beispiel Abweichungen von den Kleidervorschriften. Also der Staat erlässt Kleidervorschriften, und wer davon abweicht, kann ebenfalls vor einem solchen Gericht landen und kann dort ebenfalls bestraft werden. Und die Strafen, sie gehen von Geldstrafen über Prügelstrafen bis hin zu Todesstrafe. Also es kann durchaus sein, dass man ganz ursprünglich wegen einem relativ nichtigen Vorfall vor einem solchen Gericht landet, keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen, und dann aufgrund der bloßen Meinung von diesen staatlichen Funktionären dann verurteilt wird und schlussendlich auch die Todesstrafe erhalten kann. Das ist durchaus möglich, und solche Fälle werden auch in der Literatur auch beschrieben. Mit solchen Mitteln, mit einer sehr repressiven Vorgehensweise, schafft es jedenfalls der Staat, seine Narrative, seine Ideologie durchzusetzen und Gegenstimmen zum Schweigen zu bringen. Und gerade in den kurdischen Provinzen werden auch diese Gerichte und andere ähnliche Maßnahmen sehr intensiv umgesetzt, um dort die Lage unter Kontrolle zu bringen. Und in dieser sehr autoritären und repressiven Phase ist es so, dass die meisten kurdischen Führungsfiguren, Persönlichkeiten sich dem unterordnen, um in dem neuen Staat überhaupt noch eine Existenz Aussicht zu haben. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil von kurdischen Führungsfiguren entscheidet es dann zum Widerstand, zu einem Aufstand. 2 Jahre später, also 1925, kommt es zu einem ersten kurdischen Aufstand, auch ganz explizit gegen diese Leugnungspolitik, aber auch gegen die Verdrängung der kurdischen Eliten aus dem Staatsapparat. Dieser Aufstand wird sehr schnell niedergeschlagen. Ein weiterer Aufstand 5 Jahre später, 1930, ebenfalls. Und der Staat nutzt solche Aufstände auch dazu, die Repression noch weiter auszufahren und auch in den kurdischen Provinzen die staatliche Gewalt noch weiter eskalieren zu lassen. Das heißt, wenn wir uns den Aufstand von 1925 anschauen, dann wird er nicht nur dazu genutzt, in der gesamten Türkei noch die letzten verbliebenen freien Zeitungen zu verbieten, freien Vereinigungen zu verbieten und auch in den kurdischen Provinzen das Kriegsrecht zu verhängen und die Militäroperation auch dann fortzusetzen, als Scheich Said und die anderen Anführer dieser Rebellion längst hingerichtet sind und der Aufstand zerschlagen ist. Das heißt, die Militäroperationen werden dann fortgesetzt, mit dem Ziel, ja, die kurdischen Provinzen staatlich durchzudringen, nämlich mit Hilfe der türkischen Armee. Im Zuge dieser Militäroperation 1925 werden über 15.000 Kurden getötet und sehr viele Menschen aus den Gebieten vertrieben in dem Westen der Türkei mit dem Ziel, sie dort zu assimilieren. Also Zwangsumsiedlungen aus den kurdischen Gebieten in den Westen der Türkei haben das Ziel, die Kurden dort in die türkische Dörfer, in die türkischen Orte zu verteilen, um sie da zu assimilieren. Aber es gelingt nicht, sondern die Kurden versuchen eigentlich mal wieder in ihre Gebiete zurückzukehren. Insofern bleibt das bei einem Strafcharakter. Also diese Zwangsumsiedlungen dienen höchstens dazu, die kurdische Bevölkerung zu bestrafen. Aber es dient, also dieses Ziel, was der Staat sich immer wieder aufstellt, die Kurden zu assimilieren, gelingt nicht. Das heißt, mit dieser sehr repressiven und sehr autoritären Vorgehensweise schafft es der Staat, die Oberfläche weitgehend zu kontrollieren, auch in den kurdischen Gebieten jegliche Form von Dissidenz und Abweichung auszuschalten und die zumindest ja auf der sichtbaren Öffentlichkeitsebene die Lage zu beherrschen. Was nicht gelingt, und das gelingt eigentlich auch bis zum Ende nicht, ist die kurdische Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen oder sie ist in die türkische Nation zu assimilieren gar. Das gelingt nicht, weil der Staat eben in diesen Provinzen nur sichtbar ist durch Repression und Gewalt. Und für die kurdische Bevölkerung gibt es keine Anreize, sich hier assimilieren zu lassen. Was ich in der Arbeit versuche oder was ich in der Arbeit mache, ist Folgendes. Während diese beiden Aufstände 1925 und 30 auch in der Türkei halbwegs bekannt sind oder zumindest in der wissenschaftlichen Forschung erwähnt werden, wenn auch nicht in der Tiefe analysiert, ist das so, dass wir eine ganze Reihe von anderen Ereignissen haben, die in der Türkei ebenfalls als kurdische Aufstände gelabelt werden, als solche deklariert werden. Und diese Ereignisse, diese Prozesse, das ist eigentlich das, was mir im Kern auch angeschaut habe. Nämlich, es geht eigentlich um eine Phase, die sich von 1925, von diesem ersten tatsächlichen Aufstand bis 1938, was zu den Vernichtungsoperationen in der Region Dersim sich vollstreckt. Also 13 Jahre, die ich als eine sehr prägende, als eine sehr wichtige Phase insofern sehe, weil dort eigentlich die staatliche Politik gegenüber der kurdischen Bevölkerung sich manifestiert und als solche eigentlich relativ sich formiert. Das heißt, wenn wir uns die Politik gegenüber der kurdischen Bevölkerung danach anschauen, dann geht es eigentlich sehr stark auf diese Jahre zurück und wird eigentlich dort eigentlich fundiert. So kann man es vielleicht sagen. Und diese Operation, die ich mir da angeschaut habe, also diese Ereignisse, die in der Türkei als kurdische Aufstände deklariert werden, Das sind die Dinge, die ich mir angeschaut habe. Und die leider, da ist tatsächlich eine Forschungslücke, die zuvor einfach so wenig Beachtung erhalten hat. Also nicht nur in der Türkei, sondern auch in der wissenschaftlichen Türkei-Forschung, etwa in Deutschland oder in Europa, ist es so, dass diese Dinge nicht aufgearbeitet sind. Insofern bin ich da ein bisschen allein auf weiter Flur. Und es gibt sicherlich Punkte, wo ich noch nicht so weit bin, und auch als natürlich auch als quasi als Einzelkämpfer oder als Einzelforscher an der Stelle auch nicht so weit kann, wie wenn einfach ein ganzer Forschungsstrang weitgehend fehlt. Das ist natürlich eine Lücke, die ich allein nicht füllen kann. Diese Ereignisse, diese Operationen, die in der Türkei tatsächlich als Aufstände deklariert werden, das sind im Prinzip, und da gibt es ein bestimmtes Muster, was sich recht wiederholt und was man, glaube ich, auch auf einer Metaebene beschreiben kann, ohne es auf die einzelnen Operationen genau einzugehen. Was es auch beinhalten würde, dass man da auch auf die Gewaltebene konkret eingehen müsste. Das erspare ich uns. Wer sich dafür interessiert, die Operationen sind in der Arbeit sehr genau beschrieben. Also ihr habt die Möglichkeit, euch das anzulesen. Aber ich erspare euch quasi diese Gewaltebene ein Stück weit und versuche das auf eine Metaebene zu beschreiben. Nämlich, das sind eigentlich Operationen, die meistens begründet werden, legitimiert werden durch kleinere lokale Vorfälle. Das können Dinge sein wie ein Raubüberfall oder Viehraub. Es können aber auch Dinge sein wie, dass bestimmte Gebiete oder bestimmte Dörfer Steuern verweigern, also sich weigern, Steuern zu zahlen, oder dass Wehrpflichtige desertieren oder sich der Wehrpflicht entziehen. Also solche Dinge, die auch in den anderen Teilen der Türkei vorkamen, auch heute natürlich vorkommen, und die aber in den türkischen Provinzen, also im Westen der heutigen Türkei, polizeilich geahndet werden. Das heißt, wenn dort zu einem Raubüberfall kommt, ist es ein Fall für die Polizei. Später für die Staatsanwaltschaften, für Gerichte und so weiter. In den kurdischen Provinzen werden aber solche Dinge, solche relativ lokal begrenzten, kleinen Vorfälle dazu genutzt, Militäroperationen zu rechtfertigen, zu begründen. Und das sind tatsächlich Militäroperationen, die zum Teil mit Tausenden von Soldaten durchgeführt werden, in der Artillerie eingesetzt wird, in der auch die türkische Luftwaffe, die sich da überhaupt formiert, eingesetzt wird im Zuge von solchen Operationen. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Vorfällen sie begründet werden, dann sind die Vorfälle doch vergleichsweise sehr, sehr klein und eigentlich nichtig. Diese Operation mit dem Ziel, eben eigentlich schlussendlich in den kurdischen Provinzen die staatliche Macht zu Geltung zu bringen oder auch dass sie diese Gebiete auch militärisch zu kontrollieren, werden aber eben begründet mit solchen relativ kleinen, nichtigen Vorfällen. Das ist auch dass, wenn man sich dann auch die Dokumente anschaut, die Archive anschaut, ist es eigentlich relativ offen, dass das eigentlich Dinge sind, die keine Militäroperation brauchen, sondern tatsächlich polizeilich geahndet werden können. Diese Operationen fallen wiederum in zwei Kategorien. Auch das ist zum Beispiel in den Berichten der türkischen Armee recht offen, recht klar auch benannt, fallen in zwei Kategorien. Das heißt, es gibt zwei Vorgehensweisen, zwei Muster, wie solche Militäroperationen durchgesetzt werden. Nämlich einerseits die sogenannten Erziehungsoperationen. Auch das ist ein Begriff aus den Dokumenten, aus den Berichten etwa, und meint Folgendes. Also wenn wir uns das anschauen, dass man sagt, aufgrund von diesen Vorfällen erklären wir ein bestimmtes Gebiet als rebellisch. Und in diesem Gebiet, was man als rebellisch deklariert, aufgrund der nichtigen Vorfälle, sind zum Beispiel 30 Dörfer. Von den 30 Dörfern suchen wir uns ein Dorf aus, in dem an diesem einen Dorf soll ein Exempel statuiert werden, damit die anderen 29 Dörfer davon lernen. Nämlich, dass man gegenüber dem Staat loyal sein muss, dass man all seine Pflichten erfüllen muss und so weiter und so fort. Das heißt, die Operation, die man dann in diesem einen Dorf durchsetzt, ist sowohl eine Strafoperation, aber soll eine Erziehungsoperation sein in Bezug auf die übrigen Dörfer, die zuerst nicht Ziel von einer solchen Operation werden. Im Verlauf dieser Operation ist es so, dass dann Männer immer als Kämpfer, als Rebellen deklariert werden. Und zwar unabhängig davon, ob sie tatsächlich bewaffnet sind oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Bei der Operation, bei der Erziehungsoperation ist es dann so, dass dann deswegen alle Männer aus dem einen Dorf als Rebellen deklariert werden und vor Ort erschossen werden. Also es gibt für die Männer aus dem einen, ersten Dorf keine Möglichkeit zu überleben. Etwa nehmen Sie zum Beispiel sich stellen oder aufgeben und so weiter. Diese Option des Überlebens für die Männer nicht. Für Frauen und Kinder in der ersten Phase durchaus. Das heißt, Ziel der Tötungen in der ersten Phase ist tatsächlich, sind tatsächlich die Männer aus dem einen Dorf. Frauen und Kinder werden deportiert, entweder innerhalb der Region oder im Westen der Türkei, wobei es dann bei den Deportationen selbst immer wieder auch zu Tötungen kommt. Und zwar sobald Widerstandshandlungen vorliegen, wenn zum Beispiel Einzelne versuchen, sich zu wehren, oder wenn Menschen versuchen zu fliehen. Auch das ist etwas, was per se unterbunden werden soll. Also Flucht ist per se unerwünscht. Und sobald Personen fliehen, gilt das als ein weiterer Akt der Rebellion. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel dieser Deportationszug ebenfalls vernichtet wird. Also auch da die Frauen und Kinder in dieser Phase auch sterben können, getötet werden können, aufgrund von vermeintlicher Rebellion, etwa durch Flucht oder durch sich wehren gegen die, gegen diese Deportation. Eine weitere Form der Eskalation der Gewalt ist, dass sobald Flucht in welcher Form auch immer vorliegt, dass das ebenfalls dazu führt, dass weitere Gebiete, weitere Dörfer, aber auch weitere Gebiete Ziel von solchen Operationen werden können. Das heißt, wenn zum Beispiel aus dem ersten Dorf tatsächlich Menschen schaffen können, in ein weiteres Dorf zu fliegen, dann ist das weitere Dorf ebenfalls Ziel einer solchen Operation. Auch da werden dann alle Männer erschossen, Frauen, Kinder deportiert und so weiter. Wenn Menschen es schaffen, in Wälder zu fliehen oder in Höhen, dann werden zum Beispiel diese Wälder durchkämmt und alle, die man dort findet, werden ebenfalls erschossen, weil sie per se als Rebellen gelten. Wenn Menschen in Höhlen fliehen, dann werden sie Höhlen gesprengt und alle, die dort sind, werden ebenfalls umgebracht. Und da auch da ohne Unterscheidung, wer sich da konkret wo aufhält, sondern diese Höhlen werden dann insgesamt zerstört, mitsamt allen Personen, die sich dort aufhalten. Das ist dieser erste Kategorie der Militäroperation, der sogenannten Erziehungsoperation. Die zweite Form, da ist von Erziehung da nicht mehr die Rede, sondern da ist tatsächlich die Rede von Vernichtung. Das werden auch so als solche genannt, also Vernichtungsoperationen. Meint dann auch ganz konkret, dass wenn wir in diesem Bild bleiben von den 30 Dörfern, wenn man in diesem Gebiet der Rebellion, der vermeintlichen Rebellion befinden, dann werden solche Operationen gegenüber allen 30 Dörfern vollzogen. Das heißt, in allen 30 Dörfern werden Männer erschossen, Frauen und Kinder deportiert. Bei der Deportation kann es zu weiteren Tötungen kommen. Wenn Menschen es schaffen zu fliehen in weitere Gebiete, werden diese weiteren Gebiete ebenfalls Ziel von ähnlichen Operationen. Das heißt, die Gewalt eskaliert nicht nur räumlich, sondern auch in der Intensität, sobald etwas vorliegt, was der Staat nicht wünscht. Was ebenfalls sehr schnell und sehr rapide zu einer Eskalation der Gewalt führt, ist, wenn tatsächlich Kurden schaffen, türkische Soldaten zu verletzen oder gar zu töten. Also ausgehend von der Überlegung am Anfang, nämlich die Legitimation dieser ganzen Militäroperation ist ja, dass es vermeintliche Rebellionen sind. Und bei echten Rebellion, bei tatsächlichen Rebellionen wäre es ja so, dass Verluste auf beiden Seiten, also sowohl bei den staatlichen Truppen als auch bei den Rebellen, also schon natürlich wären. Also ein Gefecht, in der nur die eine Seite Verlust hat und die andere nicht, ist eigentlich kein Gefecht. Und bei einem solchen tatsächlichen Aufstand wäre es auch so, dass tatsächlich Verluste auf beiden Seiten üblich sind. Aber diese Operationen sind keine Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen, sondern sind ja Operationen gegen Zivilbevölkerung. Aber falls es in diesem Kontext dazu kommt, dass türkische Soldaten verletzt oder getötet werden, dann eskaliert die Gewalt auch sehr, sehr schnell. Und auch in den Berichten des türkischen Generalstabs, die ja nicht sonst eher nüchtern sind, ist dann sehr schnell von Rache und Vernichtung Rede. Das heißt, auch das ist etwas, was per se unerwünscht ist. Also Flucht von Personen ist unerwünscht, aber auch, dass staatliche Truppen Verluste erleiden, ist per se nicht so vorgesehen. Und wenn es dazu kommt, eskaliert die Gewalt ebenfalls. Das sind die Operationen, die zwischen 1925 und 1938 zu beobachten sind. Und in der letzten Phase, und das ist tatsächlich auch in der Arbeit eine gewisse Schwierigkeit, weil wir da mit den Begriffen, die wir uns zur Verfügung stehen, nicht ganz auskommen. Nämlich, diese Phase wird eigentlich im Prinzip abgeschlossen durch eine zweijährige Vernichtungsoperation in der Region der Assim gegenüber der dortigen Bevölkerungsgruppe. Und bei dieser Operation ist es so, dass eigentlich dass sowieso von vornherein nicht von nie von Erziehung die Rede ist, sondern das sind von Beginn an Vernichtungsoperationen. Auch die Unterscheidung zwischen Männer, Frauen, Kinder wird noch stärker fallen gelassen. Das heißt, da ist es so, dass eigentlich Frauen und Kinder von Beginn an auch viel stärker im Visier der staatlichen Truppen geraten. Also auch die Berichte von Massenerschießungen ist eigentlich sehr, sehr früh schon da. Dazu kommt, dass im Fall von der Dersim 37-38 auch insofern ein Unterschied vorliegt, weil der Dersim schon ganz, ganz lange als ein Problem deklariert wird. Also wir sehen schon 10, 15 Jahre zuvor, also in den ersten Jahren der Türkischen Republik, aber auch schon zum Teil auch im Osmanischen Reich, die Beschreibung von Dersim als ein Problem, als ein Furunkel, als ein Krebsgeschwür, den man irgendwie beseitigen muss, den man lösen muss. Das ist etwas, was eigentlich schon sehr, sehr, also diskursiv schon sehr lange zurückliegt und auch immer wieder reproduziert wird durch Berichte von staatlichen Funktionären, von Abgeordneten, von Gouverneuren und so weiter, die über dieses Gebiet schreiben, und zwar auf eine Weise, in der auch diese Begriffe auch immer wieder fallen, also Krebsgeschwür, Frunkel, Problem und so weiter. Und dann eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen werden, empfohlen werden, wie man mit diesem Problem umgehen soll. Und diese Maßnahmen haben zwar eine gewisse Bandbreite, also sie reichen durchaus von Zwangsassimilierung mit einer relativ kleinen Einsatz von Gewalt bis hin zu der vollständigen Auslöschung der dortigen Bevölkerung. Aber schlussendlich sind sie sich einig, dass dieses Gebiet und auch die dortige Bevölkerung so nicht bleiben darf. Also dass sie nicht in dieser Weise weiter existieren darf. Das ist eigentlich recht einhellig. Und dann ist die Unterscheidung eben, wie weit man die Bevölkerung assimilieren kann durch Zwangsmaßnahmen und wie weit das tatsächlich eine Vernichtung der dortigen Bevölkerung braucht, aus staatlicher Sicht. Schlussendlich einigt man sich auf einen gewissen Mittelweg, also eine Teilvernichtung der Bevölkerung und die Zwangsassimilierung der restlichen. Und das ist etwas, was man dann in den 2 Jahren versucht durchzusetzen, also durch massenweise Tötung der Bevölkerung, dazu zu führen, dass man dieses Gebiet und seine Bevölkerung, die auch durchaus eine eigene Identität hat, auf verschiedenen Ebenen versucht zu zerschlagen. Und da ist das tatsächlich eine schwierige Stelle auch in der Arbeit, weil ich dann ja ein bisschen eine Schwierigkeit habe, ob man an der Stelle mit dem Begriff der Vernichtungsoperation auskommt oder ob wir da an der Stelle tatsächlich diesen Begriff des Genozids brauchen, weil auch die dortige Bevölkerung durchaus eine eigene Identität hat und die Vernichtung oder die teilweise Vernichtung dieser Bevölkerungsgruppe man eigentlich auch durchaus mit guten Argumenten als Genozid deuten kann. Aber da ist tatsächlich auch die Debatte noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist eindeutig so oder eindeutig so. Aber es gibt tatsächlich auch gute Argumente dafür, das als ein Genozid zu nennen. Ich habe es für mich jetzt noch, mich noch nicht dafür entschieden, sondern tatsächlich noch bei dieser Ebene der Vernichtungsoperation geblieben. Aber wenn wir weiter forschen, was ich sehr begrüßen würde, kann es durchaus sein, dass wir in 3, 4, 5 Jahren zu dem Punkt kommen, dass es tatsächlich ein Genozid ist. Aber ich würde es jetzt noch nicht irgendwie als solchen eindeutig nennen können. Genau. Das ist vielleicht so dieser Abschluss dieser Phase. Der zweite Punkt, um das auch abzuschließen, wenn wir versuchen, eine Gesamtbilanz zu ziehen, auch da gibt es eine gewisse Schwierigkeit, weil in der Türkei die Forschung dazu nicht möglich ist und die Archive nicht offen sind. Das heißt, wir müssen zum Teil spekulieren, zum Teil auch Schätzungen abgeben, die deutlich zu niedrig sind. Das ist auch in meinem Fall so, weil man entweder spekulieren und schätzen muss, aber eher auf dünnen Datenbasis oder sich eben beschränkt auf die Dinge, die vorliegen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich dann eher die niedrigen Zahlen nehme, die sich tatsächlich auch durch die Berichte des türkischen Generalstabs und durch andere Dokumente wiedergeben lassen. Und da komme ich auf eine Zahl von etwa 60.000 Toten für die gesamte Phase, also von 1925 bis 1938, und auf eine Zahl von etwa 180.000 Vertriebenen, also zwangsweise Vertriebenen aus den kurdischen Gebieten. Ich sage das deswegen so ein bisschen ausführlich drumherum, weil allein für Dersim, also allein für 37, 38 in Dersim höhere Zahlen vorliegen. Also da ist eigentlich damit zu erwarten, wenn wir weiter forschen würden, wenn wir weitergehen würden, dann würde eigentlich in Zukunft, würden wir von deutlich größeren Zahlen sprechen müssen. Das ist eher, wenn man so will, eine Untergrenze. Es ist nicht weniger und es ist vielleicht eine Annäherung, dass man sich das vorstellen kann, welcher Umfang die staatliche Gewalt in den Jahren hatte. Aber es ist eher eine Untergrenze und die weitere Forschung wird das wahrscheinlich deutlich ausweiten. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, um sozusagen sich nochmal zurückzubeziehen auf das staatliche Ziel der Zwangsassimilierung der kurdischen Bevölkerung. Auch da muss man sagen, dass der Staat dort nicht weitergekommen ist. Auch nach dem Abschluss dieser ganzen gewalttätigen Phase ist es so, dass der Staat in diesen Gebieten nicht selbstständig herrschen kann, sondern nach wie vor die kurdischen Eliten vor Ort braucht, um diese Gebiete unter Kontrolle zu halten. Und dann gibt es so ein gewisses Arrangement, in der die kurdischen Eliten in der Öffentlichkeit darauf verzichten, ihre kurdische Identität zu zeigen, aber vom Staat in diesen Gebieten durchaus eingesetzt werden und auch eine gewisse Macht und eine gewisse Funktion erhalten, in diesen Gebieten die Kontrolle zu behalten. Das heißt, etwa ein Mehrparteiensystem, der später eingesetzt wird, erhalten dann einflussreiche kurdische Familien sitzen im Parlament und agieren auch deswegen im Sinne des Staates in ihren Gebieten. Das heißt, der Staat regiert eigentlich noch recht weit bis in die 60er, 70er Jahre in den kurdischen Provinzen durch diese kurdischen Eliten. Und das Ganze basiert auf dieses Arrangement, was, weil der Staat nach wie vor diese Gebiete nicht allein beherrschen kann. Und auch die Zwangsassimilierung der kurdischen Bevölkerung gelingt nicht. Das heißt, wenn wir uns die Phase danach anschauen, aber auch die Jahrzehnte danach, dann ist es so, dass kurdische Akteure immer wieder auch die kurdische Identität versuchen anzusprechen, auch die kurdische Bevölkerung, die ihre Sprache nicht aufgibt, sondern nach wie vor sehr viele Menschen die kurdische Sprache sprechen und dieses Zerschlagen einer kurdischen Identität eigentlich bis heute nicht gelungen ist. Das heißt, es gibt immer auch immer wieder gesellschaftliche und politische Akteure, die sich auf das Kurdische beziehen und für sich in Anspruch nehmen, im Interesse, also für die Interessen der Kurden etwas zu tun. Das hat ganz viele verschiedene Ebenen. In den 50er Jahren sind es hauptsächlich Versuche auf der Ebene der von Kultur und Bildung, das heißt, Verlage werden gegründet, Zeitschriften werden gegründet, es werden Bücher geschrieben und über diese Schienen das Kurdische sichtbar zu machen. All diese Versuche werden vom Staat repressiv zerschlagen. Danach kommen dann Versuche über das Parlament, über die öffentliche Politik etwas für die Kurden zu gestalten. Auch diese Versuche, etwa in Form von Parteien und so weiter, werden ebenfalls zerschlagen, verboten. Also auch da ist es so, dass der Staat eben jegliche Sichtbarkeit des Kurdischen versucht zurückzudrängen. Auch sehr repressiv. Das heißt, Parteien werden verboten, Abgeordnete werden inhaftiert und so weiter. So dass dann in den 70er Jahren, insbesondere in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, militante, gewaltbereite kurdische Kräfte entstehen, die sozusagen für sich den Anspruch nehmen, dass die anderen Wege, die schon versucht wurden, nämlich Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft, Politik, also parlamentarische Politik, dass diese Wege nicht funktionieren, deswegen es quasi eine weitere Schiene braucht, nämlich die bewaffneten Gruppen, die sich dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre für sich den Anspruch nehmen, diese Kraft zu sein. Und da aus dieser Entwicklung entsteht auch dann die PKK, die bis heute eben eine Schiene der kurdischen Politik darstellt, nämlich den bewaffneten, gewaltbereiten Part. Und daneben gibt es natürlich auch bis heute immer wieder kurdische Organisierungen, sowohl zivilgesellschaftlich als auch parlamentarisch, die ebenfalls versuchen, das Kurdische, also für kurdische Interessen einzugestehen, aber eben ohne den Einsatz von Waffen. Und das, wenn wir das alles zusammenfassen, ist es so, dass wir am Ende eigentlich da angelangt sind, wo der Staat angefangen hat, nämlich vor genau 100 Jahren, versuchen, die kurdische Frage durch Gewalt und durch Repression zu lösen und die kurdische Identität als solchen zu zerschlagen. Und diese Frage ist genauso ungelöst wie damals und es ist auch überhaupt nicht also abzusehen, dass dieser Weg, der immer wieder versucht wird, nämlich als auf eine repressive Art diese Problematik zu lösen, dass es nicht gelingen wird. Das heißt, wenn wir uns überlegen langfristig, wie kann das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Türkei aussehen, dann muss das natürlich ein anderer Weg sein als der Weg, der seit 100 Jahren immer wieder probiert wird, der aber zu keinem, der es überhaupt nirgendwo hinführt. Sowohl für den Staat nicht, aber auch nicht für die Gesellschaft. Das ist eigentlich sozusagen der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich versuche, dann am Ende der Arbeit verschiedene Implikationen für die türkeistämmige Bevölkerung und auch die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland zu ziehen. Das heißt, wie weit spielt das für die Menschen, die hier sich aufhalten, eine Rolle? Und wie weit muss man auch im Rahmen einer pluralen Gesellschaft darauf reagiert werden, was muss passieren, wie muss die Erinnerungskultur gestaltet sein, wie muss politische Bildungsarbeit gestaltet sein, wie kann man dafür sorgen, dass wissenschaftliche Forschung zu diesen Fragen, aber zu vielen anderen Fragen, die eigentlich relevant wären, möglich ist, so dass wir auch vielleicht Impulse setzen können, Richtung eines Zusammenlebens, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei, was eben pluralistisch und demokratisch und friedlich ist. Das sind also die Vorschläge, die am Ende kommen, und die sich eben darauf beziehen, dass dieser Weg, der immer wieder versucht wird, nur zu Leid führt und überhaupt nirgendwo in Richtung eines guten Zusammenlebens zeigt. Besten Dank soweit und ich freue mich sehr auf die Diskussion.